Es geht um das Übernatürliche. Zum Übernatürlichen gehört auch die Fähigkeit zu glauben. Glaube ist keine menschliche Leistung. Sondern Glaube ist nur möglich, wenn Gott sein Logos, sein geschriebenes Wort Gottes durch Heiligen Geist inspiriert. Und du zuhörst und dein Herz dafür öffnest. Das Logos-Wort, das zum Rhema wird, wie wir sagen im Theologischen, das hat das Geheimnis, dass unser Herz anfängt zu brennen. Wir merken, etwas wird ganz persönlich. Und wenn wir das bejahen, dem uns hingeben, entsteht eine Überzeugung, die übernatürlich ist. Dann können wir wissen, dass Dinge schon geschehen sind, die wir noch nicht sehen. Jesus hatte einmal in Bezug auf sein Wiederkommen vor seiner Himmelfahrt gesagt, werde ich, wenn ich wiederkomme, diese Art des Glaubens finden noch? Und hat so ein Stück Fürsorge hinterlassen, dass es wohl nicht leicht sein wird, bevor Jesus wiederkommt, sein Herz so frei zu halten, dass diese Qualität des Glaubens, wie es in der Geschichte vorher von der Witwe zu lesen war, die Tag und Nacht darum flehte, dass sie ihr Recht bekommt bei einem ungerechten Richter. Und dann sagt er, wie viel mehr werden die, die Tag und Nacht zum Herrn, unserem Gott rufen, letztendlich dann auch bekommen, ihr Recht bekommen. So sagt die Heilige Schrift, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Somit ist das ein Dauerauftrag für uns Christen, die Qualität unseres Glaubens immer neu zu bedenken. Wenn ich reinschaue in die Heilige Schrift, dann sehe ich, dass die Originalkirche oder Gemeinde mit dem Heiligen Geist begann, als er auf diese Leute kam. Vorher waren sie ein Haufen verschreckter Leute, die Angst hatten, weil die politische Stimmung sich so gegen sie gerichtet hat. Und sie hielten zwar noch schlecht und recht zusammen, aber sie waren sehr erschüttert. Und als der Heilige Geist auf sie kam, veränderte sich bei ihnen vieles. Unter anderem, dass sie zunahmen, immer mehr Leute sich dazugesellten. Sie wurden vor allen Dingen mit göttlicher Kraft erfüllt, wenn ich das in Apostelgeschichte 2 lese. Dann wurden sie mutig, ihr Glaubensbekenntnis fremden Menschen zu sagen. Dann empfingen sie sogar das Geschenk einer nicht erlernten Sprache, ob himmlisch oder irdisch, das sei dahingestellt, Gott zu loben und seine Taten zu preisen, die er getan hat. Und dann fingen sie an, auch noch zu prophezeien, sowohl die großen Taten, die geschahen, als auch die, die geschehen sollen. Und sie hatten Ergebnisse in ihrer Evangelisation, sie hatten Liebe zu Gott, Liebe untereinander, sie heilten Kranken, sie bauten Gemeinden und sie waren sozial aktiv. Das sind so die 12 Punkte, die ich sehe, wenn der Heilige Geist auf einer Gemeinde ist. Die Bibel sagt ja, dass sie ein Spiegel ist. Und wenn man so reinschaut, was ist christliche Gemeinde? Und man liest das so in Apostelgeschichte 2, 3 und 4, dann sagt man, okay, das ist das Original, das sind die 12 Punkte. Jetzt gucke ich mal, wie sind wir denn so drauf? Haben wir die 12 Punkte? Dann entsteht dieser Spiegeleffekt. Und ich glaube, ihr alle seid dankbar, dass in eurem Bart ein Spiegel ist. Ich jedenfalls habe gesehen, dass in den letzten Stunden ein Pickel gewachsen ist in meinem Alter. Ich weiß nicht, welches unreines Fleisch ich da wieder zu mir genommen habe. Und dann war ich froh, dass ich das entdeckt habe und versuchte, das da rauszudrücken. Aber ich weiß nicht, schlecht und recht gelungen. Jedenfalls reagiere ich auf das, was ich an Missstand im Spiegel sehe. Das ist doch normal. Ja, ich weiß nicht, wie hast du deine Haare so schön hingekriegt? Das war doch der Spiegel, der dir geholfen hat heute Morgen. Du hast es gesehen und dann bist du darauf eingegangen. Und genau das geschieht, wenn wir die Bibel lesen, aus der Bibel etwas hören. Wir sehen, so ist das Bild, so wäre schön. Und dann sehen wir, was missgestaltet ist und bewegen uns da rein. So zeigt uns die Heilige Schrift, dass die Qualität des Glaubens in einer ständigen Erneuerung bestehen bleibt, sonst baut sie ab. Und deswegen gibt es so viele Ratschläge, wie man diesen Glauben, das ja ein Werk des Heiligen Geistes ist, in uns erneuert. Glaube hat die größte Verheißung, ist eine tragende Kraft. Ein ganzes Kapitel ist diesem Glauben zugesprochen im Hebräerbrief, dem 11. Schon mal gelesen? Denke schon. Und meistens lesen wir die Glaubenshelden. Aber so an den 30er Versen, dann dreht das Ganze. Und dann haben wir da lauter Loser, Verlierer aus menschlicher Sicht. Leute, die um ihres Glaubens willen gefoltert wurden, aber sich der Folter und den Forderungen der Folter nicht ergaben und die in der Folter hingerichtet wurden, steht dort zersägt. Das war ein grausamer Vorgang. Die einzelnen Gliedmaßen anfingen abzusägen und sie forderte, ihren Glauben zu lassen. Im Leid, die Glaubensstabilität aufrechtzuerhalten, ist eine Kraft, die vom Heiligen Geist denen geschenkt wird, die ihr Herz dafür öffnen. Und wir wissen nie, was in unserem Leben noch alles auf uns wartet, ob wir weiter Frieden haben in unserem Land. Wir wissen nicht, was noch kommt, ob sich die christliche Kirche verboten bald hingeben muss oder. Wir kennen das aus anderen Ländern. Mit welchem Recht haben wir bisher so viel Freiheit gehabt? Ich nehme das nicht als selbstverständlich hin. Ich möchte jedenfalls auch dann den Glauben trainieren, wenn Zeiten kommen, die schwer sind. Das habe ich versucht in meinem eigenen Leben, als alles noch gut ging. Meine Oma, die keine Christin war, die hatte immer diesen Spruch, die hatte das immer so mit dem Geld: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Wir kennen dieses Sprichwort. Und ich dachte mir, hey, wenn alles gut geht, trainier dein Glauben. Wer weiß, wann du die Kraft brauchst, was kommt. Und so ist die Heilige Schrift also eigentlich prophylaktisch. Denkt mal an den Spiegel. Er baut euch, ihr lieben Christen, im Judas 1,20, auf euren heiligsten Glauben, indem ihr im Heiligen Geist betet. Dann wird deutlich gemacht, wenn jemand diese himmlische Sprache der Zungenrede hat, setzt die ein. Es geht doch nicht nur um ein Erlebnis, sondern es geht um den Inhalt dieses Erlebnisses, die Gabe, die durch ihr Einsetzen deinen Glauben stärkt. Wie kann das sein, dass das Zungenreden deinen Glauben stärkt? Nun, die Bibel hat einfach in dieses Geschenk oder Gott hat in dieses Geschenk diese Möglichkeit reingelegt, um sich um dich zu kümmern und dir zu helfen, damit du lernst, deinen Glauben zu trainieren. Aber das Beten im Heiligen Geist ist nicht nur durch die Zungenrede möglich, sondern wir können auch sagen, Heiliger Geist, hilf mir zu beten und fangen an zu beten. Und ihr werdet merken, nach ein paar Sätzen, wenn er kommt, dann bringt er die richtigen Gedanken, während du in deiner Muttersprache betest. Und du merkst, jetzt erfüllt sich das Gebet, die Zeit verfliegt und du kommst hinein in diese Kraftquelle, die dein Glauben stärkt. Dass das also ein ständiger Renovierungsauftrag ist, wird im Neuen Testament sehr deutlich hinterlassen. Deswegen bin ich auch nicht geschockt, wenn ich Christen treffe, die ihre alte Form verloren haben, die von der ersten Liebe abgewichen sind, die nicht mehr unter den Glaubenshelden zu finden sind, sondern ich weiß, das gab es schon damals, zur Zeit der Apostel. Paulus hat in eine Christenschar in Ephesus sehr viel Zeit investiert. Er hat den Menschen dort gedient, hat einen Job angenommen, um sich zu ernähren und sich selbst zu versorgen. Und dann nach Feierabend ist er los, hat mit den Leuten gesprochen, hat Gemeinde gebaut, 3 Jahre lang. Und dann, als die Gemeinde anfing zu blühen, zog er weiter in seiner Mission. Aber er schrieb diesen Leuten ein paar Jahre später. Und sie hatten wunderschöne Sachen erlebt. Sie haben ihre ganzen Zaubereibücher verbrannt, öffentlich und deutlich gemacht, wir entsagen dem Aberglauben und haben sich so unter das Wort Christi gestellt, wie man sich das nur wünscht. Und dann steht hier in Epheser 5, Vers 18, hey, ihr lieben Christen in Ephesus, sauft nicht so viel Wein. Andere Übersetzung sagt, berauscht euch nicht mit Wein. Denn daraus kommt Wesensveränderung. Worin Ausschweifung ist, heißt es ebenfalls in einer anderen Übersetzung. So spricht er also ein Thema an. Die Bibel verbietet nicht das Weintrinken, sondern sie sagt lediglich, dass wir uns nicht berauschen sollen. So, der Verkehrsminister hat das mit 0,5% Promille festgelegt. Und dann können sich Christen da auch kulturell orientieren und sagen, da ist Schluss. Da ist einfach Schluss. Darüber gehen wir nicht. Warum? Weil dann nicht mehr die Normalität und Konzentration da ist, um vernünftig zu reden, vernünftig zu reagieren und letztendlich auch Selbstkontrolle der eigenen Persönlichkeit zu leisten. Das ist ein kleiner Tipp. Warum fangen Menschen an, mit Alkohol zu sympathisieren? Nun, die Lebensherausforderungen sind groß. Sie sind sehr angespannt und geplagt im Leben und suchen Entspannung. Und das scheint der schnellste Weg zu sein, aber der Apostel Paulus hat einen noch besseren Weg. Er sagt, werdet doch viel lieber voll Heiligen Geist. Und diese Brücke ist natürlich schon gewaltig, aber Bibelleser kennen ja den Spruch der Kritiker aus Apostelgeschichte 2, als die erste Christenschar voll Geistes war und sie auf die Straße gingen, die großen Taten Gottes lobten in verschiedensten Sprachen, dann wussten die Kritiker, Mensch, die kennen wir doch, die waren doch mit Jesus, das sind doch einfache Leute oben aus dem Norden, ich sage mal dem Ostfriesland von Israel, da sind doch die schlichten Bauern und Fischer und so weiter, wie können die denn in so verschiedenen Sprachen reden, dass wir sie hören, in unseren Muttersprachen, sagten die Geschäftsleute, die international dort versammelt waren. Und dann meinte einer zynisch, die sind voll süßen Weins. Und in der Tat, der Wein löst einen so ein bisschen vom normalen, ordentlichen Verhalten für eine Zeit. Aber der Heilige Geist, er bringt eine Freiheit rein, ohne Kater, ohne Nebenwirkungen, ohne negative Ausschweifungen oder Wesensveränderungen, sondern zum Guten, weil er ein guter Geist ist. Deswegen ganz klar, werdet voll Geist. Jetzt die Frage, ja, flott gesagt, flotter Spruch, wie geht das? Und dann sagt er, indem ihr, Vers 19, Epheser 5, indem ihr zueinander im Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern singt oder redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Hier ist ein ganz großes Paket aufgeschnürt in Sachen Lobpreis, das ist so unser Fachjargon. Aber wenn man es hineinschaut, wenn es sich ansieht, dann werden auch die unmusikalischen, die nicht singensbegabten oder begabt zum Singen sind, die werden auch eingeladen, den Lobpreis zu halten, indem sie flotte Sprüche aus dem Psalmen weitergeben können, um den anderen aufzubauen. Ich gebe euch gleich mal eine Psalmenkostprobe als dritten Gedanken. Aber bleiben wir mal hier bei dem ersten Gedanken. Also den Heiligen Geist können wir durch das Reden in neuen Sprachen in uns verstärken und damit auch unseren Glauben. Aufgrund seiner Präsenz spüren wir Stärke und wissen, Gott ist mit mir. Und die zweite Ebene ist hier durch das große Feld der Danksagung und des Lobpreises. Ja, bis hin zu geistlichen Liedern. Ich nenne das immer, weil das hier im Herzen ist, in eurem Herzen singen. Ich nenne das Ohrwurm, aber positive Art, der nervt nicht. Er ist wie eine Melodie, die mitgeht. Ich erlebe manchmal Text-Blackouts und dann gehe ich bei Google rein und gucke unter Kirchenlieder, wie das noch weitergeht. Und entdecke dann Vers 4, 5 und 6. Man hat ja heute nicht mehr so ein Pfingstjubel dabei. Aber dank Google kann man dann tatsächlich die einzelnen Verse lesen, weil die Melodie erfasst einen. Der erste Vers klappt noch, der zweite auch, beim dritten stockt's. Und dann möchte man das doch zu Ende singen. So, diese geistlichen Lieder, die dann irgendwo im Herzen anfangen und dann auch ausgedrückt werden möchten. Das ist ein Werk des Geistes, wo du kooperieren kannst mit dem Heiligen Geist, weil das ist sein Auftrag nach Johannes 16, Gott zu verherrlichen, Christus zu verherrlichen. Und jetzt sucht er Herzen, wo er das wirken kann. Und wenn du das rauslässt in dir, würde er seine Präsenz und Gegenwart und Kraft verstärken. Hey, wenn du das tust, wow, dann hast du jetzt eine Perle geschenkt bekommen. Wenn du nicht nur das hörst, sondern das tust, freue ich mich für dich und deine Zukunft. Saget allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen des Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt eine andere Ebene, neben dem Lobpreis hin zu Gott, werden wir jetzt tiefer reingeführt in Umstände, die ja nicht nur Gutes, sondern auch Negatives beinhalten können, was wir nicht mögen. Saget alle Zeit für alles. Das ist also ein 360-Grad-Panorama-View in meinem Leben, also nicht nur hingucken von dem, was mir gefällt und wofür ich zufrieden bin, sondern wir drehen weiter und ach, das auch noch, da noch ein Problem, da noch ein Problem, da noch ein Problem, da auch noch. Saget Dank für alles. Und das bitte alle Zeit. Als ich jetzt, das könnt ihr euch vorstellen, dass ich da innerlich sehr drinstecke, das Unglück meiner Frau miterlebte und es da eine Woche lang um Leben und Tod ging, half mir der Heilige Geist und brachte ein Lied hervor. Ich sing's nochmal an. Du bist ein wunderbarer Gott, der uns hilft aus aller Not. Oh mein Gott, ich preise dich alle Zeit. Und dann floss dieses Lied im Geist und ich merkte, wie die Ängste und Sorgen zurückgedrängt wurden und der Friede Gottes sich ausbreitet. Wir haben kein Recht auf ein Leben auf Wolke 7 auf dieser Erde. Sonst gäbe es nicht solche Sätze wie den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Oder eben auch die Danksagung zu Gott allezeit für alles zu erobern. Ja, um seines Glaubens willen auch leiden zu können, um Christi willen. Das sind alles Ebenen, das ist nichts für verwöhnte Christen. Und wenn man ein Konsumchrist ist, wird man ein verwöhnter Christ. Wir aber lieben die Bibel auch dort, wo sie nicht so sympathisch ist auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick sehen wir, da sind ja Weisheiten Gottes für das Leben hier in Zeit und Stunde drin. Also nehmen wir das gern. So komme ich noch zum dritten und letzten Hauptgedanken meines Beitrages heute Morgen, wie wir diese Kraft des Heiligen Geistes in uns freisetzen können. Zungenrede, wie wir sie gestern Abend auch kurz betrachtet haben. Dann als zweites der Lobpreis auch für und in Zeiten, die schwer für uns sind und die uns hart ankommen, die wir nicht mögen, die Substanz für Zweifel und Gottesanklage haben. Das besiegen wir durch Danksagung zu Gott. Und das dritte ist, ich will den Herrn loben und nicht vergessen. Und hier kommt ein neues Türchen, das uns die Bibel zeigt. Nicht vergessen all das Gute, was er mir getan hat. Psalm 103, Vers 2. So, ich hatte vorhin etwas rausgepickt aus Epheser 5, dass wir voll Geistes werden können, uns mit halbem Geist füllen können, ja sogar gegenseitig, indem wir zueinander in Psalmen reden. So, wenn also jemand kommt oder ich sehe jemanden, ich sage, wie geht es dir? Gut, man kann außer Atem sein, man kann gerade viel Kraft gelassen haben und hält mal kurz inne, aber es soll ja auch wieder Kraft zurückkehren. Und dann kann man so einem Menschen auch zusprechen. Komm, denk jetzt mal an all das Gute, was du mit Gott bisher erlebt hast. inmitten deiner Erschöpfung. Das ist ein Regenerationsplan. Er stellt deine Glaubens- und Geistespräsenz wieder her. Jedenfalls sagt uns das die Bibel, sagt uns das Handbuch zum Leben, wie die Bibel auch genannt werden könnte. Nicht vergessen all das Gute, was er getan hat. Und dieses Thema nicht vergessen ist sehr groß. Wir können vergesslich sein. Das liegt in unserer Natur. Ich weiß, damals, als ich Theologie studierte, lernten wir im Bereich der Fachpädagogik, dass der Mensch 90% von dem, was er hört, wieder vergisst. Damals wollte ich den Beruf wechseln und sagte, das macht ja keinen Sinn. 90% in Leute investieren für nichts, damit die das wieder vergessen. Aber dann hat mir ein Lehrer in der Diskussion später geholfen und gesagt, wenn deine Rede Heiligen Geist hat, schreibst du was in die Herzen der Leute und sie vergessen es ihr Leben lang nicht. Und da habe ich gedacht, das möchte ich. Inspirierte Rede. Dass Leute Jahre später noch sagen können, weil ich oft erlebe, weißt du noch, Duisburg, Mercatorhalle, da kam ich zum Glauben, hast du darüber gepredigt. Und dann sage ich, wie schön. Hey, so vergesslich sind die Leute doch gar nicht, wenn der Heilige Geist sein Werk tut. Aber nichtsdestotrotz bekommen wir einen Auftrag, die guten Taten Gottes auch mit unserem Verstand, unserer Willensentscheidung frisch zu halten. Heißt es nicht in einem Sprichwort, Undank ist der Welt Lohn? Hey, wie geschieht Undank? Indem man sich nicht bedankt, stimmt's? Einfach nicht bedankt. Und alle unterlassene Danksagung ist aus meiner Sicht letztendlich kontraproduktiv zu dem, was Gott uns empfiehlt. Er empfiehlt uns Folgendes. 5. Mose 4, die Verse 7 bis 9. Ich nehme nur die Kurzfassung. Ihr sollt euch davor hüten, irgendetwas von dem zu vergessen, was ihr durch Gottes Hilfe gesehen und gehört habt. Hüten heißt Hirten. Also du musst Sorge dafür tragen, dass das nicht wegrutscht. Und es gibt eine Faustformel fürs Lernen und die heißt, die Mutter allen Lernens ist die Wiederholung. Kennt ihr doch aus der Schule. Kennt ihr doch, wenn ihr irgendwas Neues lernt, Telefonnummer neu, wiederholen, 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 wiederholen und irgendwann wird es dein Eigentum. Und es ist jederzeit abrufbar. Und Gott sagt, passt auf, dass ihr euer Geheimnis, was ihr mit mir erlebt habt und was ihr gesehen habt, was ich gewirkt habe, dass ihr das konserviert im positiven Sinn, erhaltet in eurem Gedächtnis und es nicht vergesst. Und dann sagt er, ihr sollt euch euer Leben lang daran erinnern. Wie schafft man das? Gott gibt noch eine pädagogische Hilfe hier und sagt, und erzählt es euren Kindern und euren Enkeln. Das ist der Drei-Generations-Auftrag. Dankbar zu bleiben vor Gott, was Gott dir in deinem Leben schon geschenkt hat. Das ist schon mal Hausaufgaben, die du heute aus diesem Gottesdienst mitnehmen kannst. Dann wissen deine Kinder all das, was du mit Gott erlebt hast. Sie sollen es nämlich wissen. Und das Dritte, die Enkel. Sie sollen es auch wissen von der Oma und vom Opa. Ich habe dieses sehr wörtlich genommen in meinem eigenen Leben. Ich habe zum Beispiel darüber gewacht, dass ich mein Bekehrungserlebnis nicht vergesse, indem ich es oft erzählt habe. Und das war ja weit vor meinem Pastorensein schon so. Denn ich bin sehr früh zum Glauben gekommen. Und den Leuten, die den Glauben an Christus noch suchen, will ich diese Story kurz erzählen. Nur als ein Beispiel, wie gut man sich erinnern kann, was vor 54 Jahren geschehen ist. Es war November. Ich habe einen 3 Jahre älteren Bruder. Ich war 10 Jahre alt. Meine Eltern wollten an diesem Abend unbedingt, es war ein Sonntagabend, in einen Gottesdienst fahren, der in einem Nachbarstädtchen war. Da hat irgendeine kleine Gemeinde in einem Kneipenobersaal etwas angemietet und einen jungen Evangelisten eingeladen, der sich schon die ganze Woche gemüht hat, von den Anwesenden irgendjemand mit Jesus bekannt zu machen. Aber weil diese Evangelisation letztendlich ein Insider-Treffen war, hat sich die ganze Woche keiner bekehrt. Soweit meine Recherchen. Das habe ich damals als 10-Jähriger nicht gewusst. Aber weil ich meine Erinnerung trainieren wollte, habe ich mich auch bei den Älteren später erkundigt, wie war das mit der Veranstaltung, warum hat die stattgefunden, auch bei meinen Eltern, und das ist bei mir hängen geblieben. Das Zweite, dieser junge Prediger hatte jetzt den Abschlussgottesdienst. Es waren so 60, 70 Leute in dem Saal und ich weiß nicht, worüber er gepredigt hat. Ich weiß nur, dass er dann noch sein Schifferklavier nahm und ein, zwei Lieder dazu sang. Und dann geschah mit mir etwas. Ich saß da neben meiner Mutter, mein Bruder auf der anderen Seite von der Mutter, und wir hatten als einzige Motivation, in diesem Gottesdienst zu sein, die Angst, alleine zu Hause zu sein, ohne Vater und Mutter, in dem dunklen November. Das war unsere Motivation, in den Gottesdienst zu gehen. So, wir suchten nicht Jesus. Klar haben wir mitgekriegt, seit Vater sich bekehrt hat, dass alles fromm wurde im Haus, aber wir selber haben Jesus nicht erlebt bis zu dem Zeitpunkt. Und jetzt geschah Folgendes, ich wurde über mich traurig und mir kamen alle meine Lebensfehler so in Sinn, wo ich Mutter mal Geld aus dem Portemonnaie geliehen habe oder so ähnlich. Und das häufte sich, dass ich traurig wurde und über mich selbst weinte. Ich merkte aber, das war neu, das Erlebnis. Ich war also nicht depressiv, ich war ein lebensbejahender Junge. Und fragte meine Mutti, Mama, was ist das? Mit Tränen in den Augen. Und sie guckt mich an und sagt, das ist wohl der Heilige Geist von Jesus. Der zeigt dir deine Sünden, ne? Ja. Was soll ich denn tun, fragte ich zurück. Sie, weißt, wenn der Pastor da vorne fragt, ob du Jesus bitten möchtest, dir deine Sünden zu vergeben, dann hebst du deine Hand, da hilft er dir nachher. Ja. Ich wusste nicht, dass es meinem Bruder genauso ging. Und dieser junge Evangelist, 24 Jahre alt damals, war kein geringer als Reinhard Bonnke. Aller Anfang ist schwer. Und er fragte, immer noch nicht entmutigt, nach 7-mal Aufruf zur Bekehrung in den Tagen vorher, ein 8. Mal. Und 2 Kinderhände gingen hoch. Und wir waren auf die Seite Jesu gekommen. Und ich erinnere mich wie heute, dass er uns beide dann einlud zu einem kleinen Gespräch. Ich erinnere mich an die Sektbar, die da neben der Bühne war, mit so rosa Plüschsofa oder altrot war das Samt. Und dann sagte er, Jungs, jetzt kniet euch da mal hin vor diesem Sofa und dann bringen wir mal unsere Sünden zu Jesus. Ups, dachten wir kennen den Mann doch gar nicht, jetzt sollen wir unsere Sünden sagen. Und mein Bruder, der 3 Jahre älter war, der machte das so galant mit 3 unverfänglichen Sätzen, dass ich mich dem dann anschloss. Und er sagte dann, Jungs, mehr Sünden wollt ihr nicht loswerden? Sagt ihm alles, ich verrate nichts. Und irgendwie hat er unsere Hemmung durchbrochen und wir haben alles gesagt. Und dann segnete er uns und wir standen auf. Und ich werde diesen Moment nicht vergessen. Ich war sowas von leicht. Es war etwas in mich reingekommen an Neuem. Gott war mir nah. Ich liebte Jesus. Später theologisch erkannte ich, mein Geist wurde wiedergeboren in mir. Und die Beziehung zu Gott konnte wieder empfunden werden. Sie war real, sie war da. Und das brannte in mir so stark, dass ich am Montagmorgen unbedingt jemand in der Schule was erzählen wollte. 10 Jahre alt. Nun war ich aber auch ein lebhafter Junge und wir hatten so einige Ringkämpfe in der Schule und ich dabei und so dachte, Mensch, ich Lausbub, wem kann ich das in der Klasse erzählen? Ich nehme mir lieber die Religionslehrerin, so zum Anfang. Und habe sie dann abgefangen da vor dem Unterricht und ging auf sie zu, Frau Backhaus, um die 60, kurz vor der Rente. Frau Backhaus, ich muss Ihnen was erzählen. Was denn, mein Junge? Ich habe gestern Jesus in mein Herz gelassen und das ist so schön. Und dann weinte ich wieder vor Rührung, vor Freude. Und sie nahm mich süß in den Arm, mütterlich, und sagte, Jung, beruhig dich, das geht wieder vorüber. Ich werde das nicht vergessen. Weil jetzt kann ich sagen, 54 Jahre später, dass es nie vorübergegangen ist. Es ist nicht vorübergegangen. Jesus hat ein Werk begonnen und er ist treu und hat es immer noch aufrechterhalten. Was für ein wunderbarer Heiliger Geist, der im Namen Jesu uns hier zur Hilfe kommt. Lieben Leute, an dieser Stelle, ist hier jemand, der noch nicht mit Jesus zusammen ist? Hey, ich weiß nicht, ob Sie nochmal die Chance kriegen, da so rangeführt zu werden. Vielleicht sind Sie nur aus Versehen oder einem Freund zuliebe hier in den Gottesdienst gerutscht. Ich umwerbe Sie im Namen Jesu Christi. Öffnen Sie Ihr Herz. Gehen Sie nicht allein über diese Welt, sondern suchen Sie den Schutz und die Begleitung Jesu Christi. Er hilft durch dick und dünn. Er hilft durch dick und dünn. Ich werde am Schluss der Predigt eine Chance geben, dazu eine Entscheidung zu treffen, wenn man das möchte. So seid auch ihr Christen aufgetragen, euer Zeugnis, eure Lebenserfahrung, wie ihr Christ geworden seid, lebendig zu halten. Das geht nur durch Weitersagen, wiederholen. Wann hast du, darf ich mal fragen, musst du dir selber beantworten, wann hast du das letzte Mal jemand erzählt, wie du Christ geworden bist? Uha, sieh mal, das möchte der Heilige Geist geändert sehen, denn wir sollen nicht vergessen, was er getan hat. Erzählt es, erzählt es. Ja, du sagst, du hast keine Kinder, dann melde dich hier im Kindergottesdienst an, da hast du Kinder. Dann erzähl das, weil dein Erlebnis ist dein Erlebnis, einmalig. Keiner kann das so erzählen, so authentisch als der, der es selber erlebt hat. Das kannst du nicht delegieren. Kannst nicht sagen, Frau, erzähl mal. Dein Herz wollen wir hören. Deine Lippen sollen das rauslassen, was Jesus in deinem Leben getan hat, was er verändert hat und wie er dich erobert hat und was für Ängste und Zweifel du hattest und welche Hilfen du hattest, welchen Menschen du dankbar bist. All das ganze Programm, das ist doch ein Geschenk. Einige Leute können noch von ihrer Hochzeit erzählen. Wie schön, weil sie einmal im Jahr Hochzeitstag haben und sich erinnern, wie das damals mit der Trauung war. Wie schön, dass in der Erinnerung, dass die Erinnerung lebt durch die Wiederholung der Hochzeitstage. Aber ihr dürft doch auch eure Tage im guten Sinne festlegen. Ich muss mal wieder erzählen, wie ich Jesus gefunden habe. Mal gucken, ob da jemand im Kontakt ist, der das noch nicht weiß. Hey, die Leute erzählen sich so ein Schmarren. Warum denn nicht diese Geschichte? Sie ist einmalig und sie ist positiv. Sie ist gut. Sie ist auch nachvollziehbar, weil wenn wir es authentisch erzählen, spüren die Leute die Echtheit. Erzählt es euren Kindern. Hört mal, eure Familie soll im Glauben leben. Und bitte, ihr könnt einen großen Beitrag leisten, indem ihr euren Glauben ihnen weiterreicht. Und wenn eure Enkelkinder zu Besuch kommen, so mache ich das in den letzten Jahren, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte, wir haben ja 12 Enkelkinder, dann kommen immer schichtweise 4 für eine Woche und dann bringe ich sie abends zu Bett und dann dürfen sie mal aussuchen. Opa bietet an, möchtet ihr eine Geschichte aus der Kinderbibel vorgelesen bekommen? Möchtet ihr eine Geschichte aus, was war das zweite immer, eine ausgedachte Geschichte oder eine Geschichte, was Opa erlebt hat. Und genau, sie wollten immer Nummer 3. Was hast du erlebt? Wie war das früher? Und dann lege ich mich da auf den Fußboden, die Kinder in Stockbetten um mich herum und dann erzähle ich, was? Das, was ich nicht vergessen will, was Gott in meinem Leben Gutes getan hat. Nutze deine Großmutter- und Großvaterstellung. Enkelkinder haben einen Zug zu dir. Das ist Gott gegeben, in sie reingelegt. Sie suchen deine Nähe. Es ist für sie ein Doppelschutz neben den eigenen Eltern, um Großeltern zu wissen. Und dann leg dein gutes Saatgut bei ihnen hinein. Der Herr hat es unter Segen gestellt. Ihr lieben Leute, ich will mich da nicht länger aufhalten, aber die Bibel sagt, dass unser Herr Jesus Christus, ich habe es gestern kurz bemerkt, auf der anderen Seite schon im alten Bund diese Botschaft hinterlassen, dass wir auch vergessen dürfen. Was dürfen wir denn vergessen? Achtet nicht mehr auf das Vergangene, auf die Zeiten der Gefangenschaft, auf die Zeiten der Verirrung, auf die Zeiten der Verfolgung. Denkt nicht mehr an das, was früher an Missständen war, Jesaja 43, 18. Und auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht mehr achten. Seht her, ich wirke etwas Neues. Und ihr lieben Leute, auch hier ist ein Geheimnis. Wenn wir nur festhalten an das, was uns bitter macht oder unsere Glaubenszuversicht geschwächt hat, dann sind wir Leute, die nach hinten gewandt leben. Aber wer mit dem Heiligen Geist unterwegs sein will, auch für neue Geschichten des Heiligen Geistes, er soll im Hier und in die Zukunft hineinmarschieren mit ihm zusammen und nicht nach rückwärts gewandt dahin vegetieren. Das ist jedenfalls das. Ich schaffe Wege durch die Wüste, sagt der Herr hier. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich mich nicht mehr erinnern. Jesaja 43, 25. Der allwissende Gott gönnt sich Blackout. Ich habe den jungen Leuten immer gesagt, die ja beim Gemeindepastor auch gerne schnell mal in die Seelsorge kommen. Und ach, Pastor, ich habe schon wieder in dieser Sünde versagt und so. Und ich sage, hast du es denn Jesus schon gesagt? Nee, da wage ich ja gar nicht mehr hinzugehen. Ich sage, wieso? Na, den nerv ich doch in derselben Sache wieder und wieder. Ich sage, weißt du, komm, wir lesen mal Jesaja 43, 25. Weißt du, wie das denn aussieht? Du kommst mit deinem Versagen zu Jesus. Und wenn du dann dein Gebet anfängst und sagst, Jesus, mir ist das von letzter Woche schon wieder passiert, dann wird er antworten, ich kann mich nicht erinnern. Was war da letzte Woche? Naja, ich habe dir das doch alles gesagt. Nee, ich weiß nicht, worum geht's? In das Meer der Vergessenheit. Nur so macht es ja auch Sinn, dass seine Gnade und seine Güte jeden Morgen neu ist. Unverbraucht. Wenn das nicht der Fall war, würde die Gnade und Güte Gottes sich langsam an uns verzehren. Und dann sind die Pluspunkte abgearbeitet, in denen wir da zu oft reingegriffen haben und dann gibt es keine Gnade mehr. Das ist nicht, was in der Bibel steht. Seine Gnade und Güte ist jeden Morgen neu. Sag doch mal eine Amen. So, hör auf, an die Sünden anderer Leute zu denken. Hör auf, dich selber zu martern mit den Erinnerungen an dein Versagen. Das hilft dir nicht. Das macht deine Seele schwach. Sondern erinnere dich vielmehr, dass da jemand ist, der dir Gutes getan hat. Ich will den Herrn loben und nicht vergessen alle seine Wohltaten. Psalm 103, der da vergab alle meine Sünden. Der da heilte meine Krankheiten, der das Leben erlöste aus der Grube, der mich krönte mit Gnade und Barmherzigkeit. So macht man das. Psalm 103, so macht man das. Ich will nicht vergessen. Und dann geht er erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, geht er durch die Dinge durch, wo er Gott erlebt hat. Ich will meine Befehle nimmermehr vergessen, denn dadurch erquickst du mich. Und das sind die Weisungen des Herrn. Nun, ich schließe ab mit dem Hinweis, dass man mit einem starken Glauben letztendlich auch ein guter Partner ist zum Heiligen Geist. Wir sollen unsere Blicke nicht auf die falschen Dinge richten, das hat Hiob auch gesagt, sondern auf das, was Gott zugesagt hat. Da ist ein Mann namens König David, kein geringerer als er. Und der kam seine Brüder besuchen, die im Wehrdienst waren. Und hatte von seinem Vater als jüngster Sohn den Auftrag, hinzugehen in die Kriegsgebiet und für seine Brüder Nahrung zu bringen, neue Kleidung und was man so braucht. So war das damals üblich. Und der kleine David, wie alt mag er sein, 15, 16, 17, der sonst ein Hirte war von seinem Vater, noch nicht wehrdiensttauglich, kommt da an die Kriegsfront nach damaliger Sitte, israelische Armee auf der einen Seite, die Philisterarmee im heutigen Gazastreifen, die andere Seite, und so standen sich gegenüber. Und auch damals kannte man vor 3000 Jahren schon psychologische Kriegsführung. Und da stand dann der Stärkste und forderte einen Zweikampf. Bei den Philistern war es ein Riese, fast 3 Meter groß, namens Goliath. Und der stellte sich gerade vor die eigene Armee und rief rüber, also, und fing an, die Gemeinde Israel schlecht zu reden, ihren Gott schlecht zu reden und sich da zu prahlen. Und als David das mitkriegt, während er da mit seinen Eseln ankam, mit dem Versorgungsgut, sagte er, er hört nicht richtig. Da ist einer, der lästert den Gott, den er liebt. Und dann lästert er seine Gemeinde Israel. Ja, ist denn da keiner, der dem mal den Mund verbietet, denkt er so bei sich und fragt seine Brüder. Ich sage, geht doch mal einer hin, sagt dem mal, wo es lang geht. Und keiner wagte, weil er so groß war. Und dann ist er in seinem Anliegen nicht locker gewesen und hat letztendlich Audienz bei König Saul gehabt. Und König Saul hat mit ihm darüber gesprochen und sagte, hey, du kannst das nicht, unmöglich, er ist viel zu stark. Bist doch kein Krieger, bist denn nichts. Dann kommt David und jetzt achtet mal drauf. Mein König, fasse zusammen, 1. Samuel 17. Als ich die Schafe meines Vaters hütete, was tut er? Er erinnert sich. Erinnert sich an das, was er mit Gott erlebt hat. In der jetzigen Situation, in der er war, kam es vor, dass ein Löwe oder ein Bär sich ein Tier von der Herde holte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein mit meinem Hirtenstamm und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Mit Löwen und Bären bin ich dank Gottes Hilfe fertig geworden. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen. Merkt ihr? Er holt die Erinnerung, was er mit Gott erlebt hat, in sein Hier und Jetzt, große Herausforderung. Und während er sich so warm läuft in seiner Erinnerung, spürt er, wie der Geist des Glaubens in ihm wächst. Und dann kommt er zu dieser großen Aussage und dem soll es nicht besser gehen. Ich habe dir ein kleines Türchen geöffnet. Ich kann für dich da nicht durchgehen. Deine Erinnerungen sind dein Schatz. Die negativen ins Meer der Vergessenheit. Gott macht es dir vor. Die guten Erinnerungen, wo Gott dir geholfen hat, das baut die Kraft des Glaubens und die Kraft des Heiligen Geistes in übernatürlicher Weise auf. Tu's. Das ist eine To-Do-Predigt. Eine To-Do-Predigt. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet und ich möchte gerade noch 2 Impulsen folgen. Während wir so in der Gegenwart Gottes sind, möchte ich euch den ersten Impuls erklären. Ich habe mit Anteilnahme das ein oder andere Gespräch in der kurzen Zeit nachwirken lassen und war im Gebet und Gespräch mit Gott darüber, dass hier in eurer Gegend Ehen besonders angegriffen sind. und zielgerichtet auch Pastorenehen, um dann letztendlich auch andere Ehen kaputt zu machen. Die Bibel sagt uns, dass unser Kampf des Glaubens nicht gegen Menschen ist, sondern unser Kampf des Glaubens ist gegen Fürsten und Gewalten. Und sieh einmal, auch da gibt es Goliaths, die sich aufmachen, um Vorbilder zu zerstören, Mitarbeiter-Ehen zu zerstören, Hauskreisleiter-Ehen zu zerstören. Er macht sich auf, um uns schwach zu machen in unserem Zeugnis und letztendlich raubt er uns unsere Vita, unser Vorbild. Und dann hat er einen Sieg errungen. Ich möchte im Geist des Glaubens unter euch sein und euch stärken. Ich möchte mit euch einen Kampf des Glaubens und einen Ruf nach dem Schutz Gottes proklamieren. Ich möchte mit euch zusammen vor den Thron Gottes treten und den Schutz verstärken. Und das geschieht, wenn der Geist des Glaubens euch in Bezug auf eure Liebe, die Gott euch geschenkt hat in der Ehe, erneuert. Und das will er tun. Sofern das möglich ist, du deine Ehepartner an der Seite hast, fasst euch an die Hände und stellt euch unter diesen Segen. Und wenn dein Ehepartner nicht hier ist, dann heb deine beiden Hände zu Gott und sag ihm, Herr, ich möchte deinen Segen bekommen, den wir jetzt von dir empfangen. Vater im Himmel, in Jesu Namen diene ich diesen Menschen. Du bist der Gott der Liebe und der Stifter der Ehe. Du hast eine wunderbare Idee uns geschenkt. Und du weißt, dass es Satan nicht gefällt, dass Liebe regieren soll. Er möchte Hass und Ablehnung. Er möchte Streit und Unfrieden. Aber du, Herr, hast gesagt, dass du gerne in uns wohnst mit deinem Geist und dass du stärker bist als der, der in dieser Welt versucht zu zerstören und kaputt zu machen. Und dass diese Verheißung, die in dir gültig ist, Jesus, auch heute spreche ich diesen Leuten zu. Der, der in euch ist, der euch die Liebe gegeben hat, ist stärker als der in dieser Welt ist. Und ich wende mich dem Goliath zu, der hier Ehen zerstören will, in dem Namen Jesu Christi. Und sage ihm, weiche und deine Kraft sei gebrochen. Du sollst keine Erfolge haben, denn der Schutz Gottes ist stärker. Das Licht stärker als die Finsternis. Und der Geist der Versöhnung wird reparieren, was du schon beschädigt hast. In Jesu Namen verkündige und proklamiere ich den Sieg des Herrn an seinem Volk. So wird es sein. Und so wird es sich erneuern. So wird wiederhergestellt, damit das Reich Gottes in seiner Qualität unter uns regiert. Und dem, der schwach geworden ist, weil seine Umstände negativ sind, den segne ich in deinem heiligen Namen, dass seine Erinnerung an die Zeiten, wo du geholfen hast, wieder auferweckt werden. In diesem Moment. Und nah erlebt werden. Und die Kraft des Glaubens durch deinen guten Geist in diesen Leuten wieder aufsteht. Denn sie sollen als Sieger aus diesem dunklen Tal hervorgehen. Du bist ein treuer Herr und Hirte. Als den preise ich dich inmitten der Versammlung. Während wir so vor Gott sind, stelle ich am Schluss die letzte Frage. Ist jemand hier, der sagt, Pastor, beten Sie für mich. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte auch diese Beziehung zu ihm haben. Ich möchte, dass er mich begnadet in all meinen Fehlern und aller Schuld, die ich getan habe. Dann lade ich kurz ein und sage, komm, geben Sie Gott, der Sie jetzt sieht hier und Sie sind nicht per Zufall hier, ein Zeichen, heben Sie Ihre Hand und ich kann es dann auch sehen und würde darauf eingehen. Dankeschön für diejenigen, die so ein Gebet der Übergabe sprechen wollen. Ich weiß, dass das keine leichte Entscheidung ist. So wahr es Gott gibt, gibt es Satan, der sie fernhalten will von Gott. Aber ich danke dem Heiligen Geist, der umwirbt. Und während sie da innerlich noch kämpfen, ob sie sich melden sollen oder nicht, bete ich für sie, dass sie den Mut bekommen, in Jesu Namen diesen Schritt an diesem heutigen Morgen auch zu tun. Ist noch jemand da, der kann sich jetzt auch noch melden, dann nehme ich Sie mit hinein in dieses Gebet der Lebensübergabe. So, die Sie sich gemeldet haben, beten Sie innerlich nach. Herr Jesus Christus, ich will an dich glauben. Ich übergebe dir mein Leben zur Reinigung, zur Wiederherstellung und zur Führung. Ich bitte dich, nimm mich an und sei mir Sünder gnädig. Und so segne ich dich im Namen Jesu, dass dir Heil widerfährt in diesem Moment. Und der Herr die Erkenntnis gibt über die feste Beziehung zu deinem neuen Herrn, dem du dich jetzt geöffnet hast. In Jesu Namen rufe ich Freiheit für diese Person zur Nachfolge Jesu. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir bekommen noch Impulse im Krankenheilungsbereich. Jemand hat immer wieder mal einen brennenden Schmerz rechts unten im Unterleib, der verschwindet und kommt nicht wieder. Freudig. Ich sehe Knie, die in meinem Gesicht wie verrostet sind, als wenn da sehr viel Schmerz ist und Ungelenkigkeit, sowohl rechts als auch links. Und spreche euch im Namen Jesu Christi Gnade und Heilung zu, gerade jetzt dort, wo ihr seid und steht. Schmerz wird zurückgehen, Gelenkigkeit wird zurückkehren, denn der Herr ist ein Gott, der alles neu machen kann. In Jesu Namen, Jesu Namen. Ich höre auch das Wort Tinnitus auf den Ohren, Jesu Namen, die Ohren sollen wieder ruhig, normal arbeiten. Alles soll mit Sauerstoff gefüllt sein und dieser Ton soll weg sein. In Jesu heiligem Namen, in Jesu heiligem Namen. Ich höre auch das Wort Blutzucker, erhöhter Blutzuckerspiegel. In Jesu Namen bete ich, dass es normal ist, wie du, Jesus, es geschaffen hast. Wunderbarer Herr, wunderbarer Herr, wunderbarer Herr. Ich sehe auch ein Geschwür im Magenbereich und es wird vertrocknen von dieser Stunde an, keine schädliche Wirkung auf dich haben. In Jesu Namen. Und wer mit übereinstimmt, sage laut Amen. 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 Das Platz nehmen.